Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los. Heute begrüße ich einen Gast, den ihr schon öfter gehört habt, auf den ich mich sehr freue. Hallo, Christian Endres.
Hallo Jörg und hallo zusammen.
Und da gibt es ja eine aktuelle Meldung. Da sage ich herzlichen Glückwunsch, denn deine Kurzgeschichte, Wichtig ist nur, was die Leute glauben, die wurde nicht nur mit dem Kurt-Lasselz-Preis ausgezeichnet, sondern kürzlich auch nominiert für den Deutschen Science-Fiction-Preis. Das ist ja mal eine Meldung.
Das ist erfreulich, ja.
Kannst du kurz erläutern, worum es da geht?
Die Geschichte ist eine Mischung aus, es ist Science-Fiction-Geschichte zwischen Krimi, Kryptowährung und Klimawandel. Also es geht ein bisschen darum, dass in einem Bunker illegal Kryptowährung geschürft wird. Da greift dann die Klimaschutzbehörde ein. Eine Kurierfahrerin mit dem Mountainbike entkommt dann quasi mit dem letzten Wallet voller Kryptowährung vor dem Zugriff der Behörde, und bei der Übergabe des Wallets in der nächsten Stadt findet aber die Bikerin dann heraus, dass in Wahrheit auch die Behörde die Mine immer finanziert hat, als ja wie eine Verschwörung, weil das Einzige, was die Klimaschutzbehörde tun kann gegen den Klimawandel, ist, dass sie medienwirksam gegen so Übeltäter wie die den Bunker und die Kryptomine vorgeht, die sie selber dazu erstmal aufgebaut haben, weil wirklich gegen den Klimawandel können sie gar nichts mehr tun.
Das ist interessant. Das übrigens, apropos Mountainbike, das erinnert mich doch an deine Wolfszone. War da nicht auch ein Mountainbike am Start?
Ganz genau, da gab es eine Drogenkurierin im Mountainbike, die durch die Sperrzone der Cyborg-Wölfe gebrettert ist. Es ist nicht dieselbe Figur, aber es ist so eine geistige Verwandtschaft. Ich habe die Kurzgeschichte auch in der Zeit geschrieben, als der Roman entstanden ist. Das war so ein bisschen geistiges Spin-off, sage ich mal.
Damit hast du meine Folgefrage schon beantwortet. Es gibt also keine biografischen Beziehungen zwischen diesen beiden.
Nein, das sind eigenständige Geschichten. Aber wenn man beides gelesen hat, erkennt man wohl, dass ich da thematisch gerade an einem Knochen gekaut habe, der beides beeinflusst hat.
Ja, zumal was ich mitbekommen habe, läuft Wolfszone ja richtig gut, ne?
Kann mich nicht beschweren. Ist es tatsächlich gerade nominiert auch für den Preis für Fantastik der Stadt Krefeld, war nominiert für den Seraph, war auch beim Kurt-Lasswitz-Preis nominiert, hat dann den zweiten Platz gemacht, also zumindest in Hinsicht der Kritik und allem ist es sehr erfreulich im Moment, ja.
Falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich frei recherchieren, aber auf Spielvertiefung gibt es auch ein Gespräch mit Christian über seinen Roman, den findet ihr im Archiv. Aber heute geht es nicht um Prosa, sondern um die große Welt der Comics und um ja einen der ganz großen Stars, den ich für mich erst spät entdeckt habe. Ich übergebe jetzt an Christian für die Einleitung.
Ja, wir reden heute über Ed Brubaker, den amerikanischen Comicautor. Ich bitte übrigens schon im Vorfeld um Entschuldigung, Jörg wird da mit seiner nordischen Gelassenheit wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein, aber ich werde in dieser Folge wahrscheinlich ständig mit Schwärmerei und Superlative um mich schmeißen, weil Ed Brubaker ist für mich ein Autor, den nenne ich in einem Atemzug mit Dennis Lehane und Tom Winslow, meinen absoluten Krimi-Lieblingsschriftstellern im Buchbereich, und kann sein, dass die Pferde mit mir ein paar Mal durchgehen werden. Brubaker, falls er euch noch nichts sagen sollte, ist Autor von Comics wie Captain America, er hat den Winter Soldier für Marvel erfunden, er schrieb grandiose Strecken über Daredevil, Batman, die Cops von Gotham, Catwoman, und vor allem begeistert er seit Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, zusammen mit dem Zeichner Sean Phillips an eigenständigen Krimi-Comic-Stoffen, also vor allem Criminal, so heißt die Serie, und die kommt jetzt auch wahrscheinlich im August, September als Streaming-Serie, als Adaption zu Amazon Prime Video. Und in dieser Podcast-Episode haben wir jetzt ausgemacht, wir wollen einmal so eine Zeitreise machen von Brubakers Anfängen und so durch sein komplettes Werk. Mal gucken, ob wir das zeitlich hinkriegen.
Ja, ich schau mal, ob ich dich überhaupt zügeln möchte, denn gerade Brubaker und Phillips gehören auch zu meinen absoluten Lieblingen innerhalb der Comic-Szene. Es ist ein Traumduo, das ich erst sehr spät entdeckt habe. Ich bin zwar nicht so tief in der Materie, was Captain America und Co. angeht, aber dafür bist du ja auch da. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr gerne sehr viel von Brubaker und Phillips gesammelt. Und es gibt auf Spielvertiefung auch eine Vorstellung. Das ist ein Solowerk, das nennt sich Pulp. Da geht es so ein bisschen um die Vermischung von Western und auch ein bisschen Crime. Aber das ist auch schon ein Beispiel dafür, was die beiden so drauf haben. Und wir werden uns so langsam an dieses Werk herantasten in diesem Gespräch, ne?
Genau. Und vorneweg vielleicht noch eine kleine Offenlegung. Ich arbeite ja als Redakteur für den Panini Verlag und habe über die Jahre auch schon ein paar Brubaker Comics redaktionell betreut, also mit Vorworten und Klappentexten und Biografien, Catwoman, Gotham Central, Iron Fist. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich schwärme in diesem Podcast von Herzen.
Ja, und ich kann schon mal ankündigen, dass in meiner Schatzkiste gibt es ja den Bereich Comics. Da sind noch nicht so viele Einträge, aber einige wirklich zeitlose Favoriten. Also ein Berserk ist da drin, ein Saga, ein Vagabond, ein Biomega, Seven to Eternity. Und da kann ich schon mal ankündigen, dass Brubaker da demnächst auftauchen wird mit Criminal. Wieso, weshalb, warum? Das werden wir in diesem Podcast so ein bisschen versuchen zu erläutern. Und ja, wir fangen da einfach mal an, glaube ich, mit der Biografie. Denn ist dies auch ziemlich spannend, ne?
Ja, also Brubaker ist Jahrgang 1966 und er ist so ein klassisches Soldatenkind, aber auch nicht wirklich klassisch, denn sein Vater war ein Navy-Geheimdienstoffizier. Und er hat einen Teil seiner Kindheit vor Kuba auf dem Stützpunkt Guantanamo Bay verbracht. Und das war dann auch tatsächlich, also Brubaker hat Ende der 80er, Anfang der 90er angefangen, Comics zu veröffentlichen. Am Anfang teilweise noch als Autor und Zeichner in einem, aber auch schon als Autor, also nur als Autor. Und da sind viele in der Anthologieserie Dark Horse Presents vom Verlag Dark Horse, war das halt einfach so monatliches Heft erschienen. Da waren immer 5 Fortsetzungskurzgeschichten, die nächsten Kapitel drin. Und da hat er ziemlich viel veröffentlicht. Und eines seiner ersten Comics da war An Accidental Death von 1992, das hat Eric Shanauer gezeichnet. Und das war ein echt düsterer Coming-of-Age-Krimi. Und der spielt tatsächlich auf Guantanamo Bay vor Kuba und geht um zwei Jungs, die da als Soldatenkinder aufgewachsen sind. Keine Ahnung, wie semi-autobiografisch das jetzt wirklich ist, weil es um den Mord an einem Mädchen geht durch einen der Jungs. Aber man spürt da schon, dass Brubaker Krimi kann. An einem seiner frühesten Werke und dass er sich auch nicht scheut, persönliche Sachen einfließen zu lassen.
Ja, und in der Zeit, Anfang der 90er, da habe ich Brubaker überhaupt noch nicht auf der Uhr gehabt. Gut, da startete er auch gerade seine Karriere.
Das wäre in Deutschland auch schwierig gewesen. Also Dark Horse Presents ist nie übersetzt worden zum Beispiel, obwohl er zum Beispiel auch eine Godzilla-Kurzgeschichte mal für die geschrieben hat und auch eine Detektivgeschichte, die schon sehr an Criminal erinnert. Also wenn man aus heutiger Sicht weiß, was er jetzt so macht und was er später gemacht hat, dann sind einige dieser Geschichten von damals schon sehr wegweisend und zielführend, finde ich sehr erstaunlich. Aber du hast völlig recht, in den 90ern hatte man ihn noch nicht so wirklich auf dem Radar. Aus der Zeit ist eigentlich auch nur eine Sache auf Deutsch erschienen. Das ist der etwas überkonstruierte, wie ich finde, Thriller Herbstfall. Und den hat erstaunlicherweise Jason Lutes gezeichnet. Der hat ja diese grandiose Berlin-Trilogie später gemacht, die bei Carlsen auf Deutsch vorliegt. Also Brubaker hat da auch schon sehr früh mit einem der Großen des Comics zusammengearbeitet.
Ja, und seine Biografie stand so ein bisschen im Zentrum der Anfänge, denn 1992 hat er auch Lowlife veröffentlicht. Das ist auch so ein bisschen autobiografisch. Geht auf sein Leben zurück, seine Freunde, der hat die Namen geändert meines Wissens, aber verarbeitet da auch Ereignisse aus seiner Jugend. Und da soll es auch um die Frustration gehen und sag ich mal, dieses Aufbegehren dieser Generation. Und da habe ich zum ersten Mal den Begriff Slacker Kids gehört.
Ja, genau.
Kanntest du den?
Ja, ich wusste, was das für eine Ära und was für eine Generation damit beschrieben wird. Also ziemlich anti, ziemlich gelangweilt vom Leben, so mit den eigenen Emotionen überfordert, immer auf Drogen aus und so.
Gehören wir eigentlich auch dazu? Ich bin Jahrgang 73 und angeblich ist das die Generation der Müßiggänger von 65 bis 80.
Genau, du bist ein Slacker, ich nicht. So.
Okay.
Besonderheit von Lowlife, er hat das selber gezeichnet. als Cartoonist und in so einem Stil, der so ein bisschen an diese wirklich diese ganzen autobiografischen Comics erinnert. In dieser Zeit schwarz-weiß, ganz klarer Strich, bisschen kritzelig, krakelig, ist so typisches Independent-Underground-Werk aus dieser Epoche. Sagen wir mal so, die Welt hätte an Brubaker einen besseren Autor als Zeichner verloren, wenn er aufgehört hätte. Und dass er danach nur noch geschrieben hat, soll nicht zu unserem Nachteil gewesen sein.
Ja, er ist auf jeden Fall der wesentlich talentiertere Erzähler. Und er hat so viele Geschichten in sich. Und das führt auch ein bisschen in seine, ja, in seine Familiengeschichte. Denn sein Onkel war kein geringerer als John Paxton. Drehbuchautor von 1911 bis 1985 hat er gelebt, zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Wer sich für Filmgeschichte interessiert, kennt vielleicht einige seiner Klassiker. Murder My Sweet in den 40ern, Cornered Inn, dann Crossfire. Und vielleicht noch bekannter ist, dass er mitgeholfen hat, das Drehbuch zu schreiben für The Wild One von 1953. Da hat Marlon Brando die Hauptrolle gespielt. Und da werden wir nochmal zurückkehren zu diesem Onkel. Denn Ed Brubaker hat, wie gesagt, ein Fable dafür, seine eigenen Bezüge und Wurzeln so ein bisschen in den Comics zu verarbeiten. Und das kehrt alles nochmal zurück.
Genau, und natürlich auch ein prägender Einfluss war, dass sein Vater ein leidenschaftlicher Leser war und Pulp-Krimi-Taschenbücher quasi ständig im Haus hatte. Und die haben Brubaker auch geprägt.
Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, ne, was das für ein Hintergrund ist. Vater Geheimdienstoffizier bei der Navy, auf Guantanamo groß geworden. Als Kind gerne Captain America gelesen und der Onkel ist auch noch ein berühmter Drehbuchautor aus Hollywood. Also
und selber Erfahrung mit Kleinkriminellen und Drogendelikten als Slacker.
Ja, also von daher, das ist schon ein wildes, ereignisreiches Leben, glaube ich. Und es ist unfassbar, dass vielleicht als kleine Vorinformation, Brubaker hat, ich weiß nicht, wie viele Eisner und Harvey Awards in den letzten 10 Jahren gewonnen und so viel veröffentlicht. Wir werden uns jetzt in diesem Podcast so ein bisschen aufteilen. Natürlich sprechen wir zusammen, aber ich habe mich konzentriert auf die Kooperation mit dem britischen Zeichner Sean Phillips. Brubaker ist ja Jahrgang 66, Phillips ist Jahrgang 65. Der hat auch richtig, richtig viel Kompetenz in seiner Historie. Der hat schon an Judge Dredd gezeichnet, kann also sehr viele Stile auch darstellen. Und der hat irgendwann mit Brubaker zusammengearbeitet und daraus ist wirklich eine jahrzehntelange tolle Kooperation entstanden, über die wir auch noch sprechen werden.
Wir arbeiten uns gleich zur ersten Sean Phillips Zusammenarbeit mit Brubaker vor, denn 1995 hat Brubaker seine erste Arbeit für den Verlag DC Comics geschrieben, also die verlegerische Heimat von Batman, Superman, Wonder Woman und Co. Er hat sie allerdings fürs Vertigo-Label geschrieben. Das sind Sandman, Preacher, Hellblazer, Swamp Thing, Animal Man, die großen, erwachsenen, fantastischen und genrelastigen Klassiker erschienen, die den Comicmarkt damals so umgekrempelt haben. Und Brubaker, wieder mit Zeichner Eric Schanauer, mit dem er auch dieses Kuba-Krimi-Ding gemacht hat damals für Dark Horse Presents, hat er das Einzelheft Press gemacht. Und da haben sie eigentlich die DC-Figur aus den 70ern genommen, über den Teenage President. Da hat DC einen Teenager zum Präsidenten der USA gemacht. Und diese ja fast vergessene, obskure DC-Legende hat Brubaker da für einen Roadtrip durch die USA, wo der vermeintliche Sohn von Press den gealterten Präsidenten auffinden will, nochmal hervorgekramt. Ist ein ziemlich cooles Heft, finde ich. Auch zu Unrecht ein bisschen in Vergessenheit geraten als Brubaker-Frühwerk. Und das führte dann dazu, dass er bei Vertigo 1999 mit Zeichner Michael Lark und eben Sean Phillips als Tuscher, also als Inker, der die Bleistiftzeichnung mit Schatten und Details versieht, da haben sie dann Scene of the Crime gemacht, einen ganz klassischen Hardboiled-Detektiv-Krimi. Und das ist wirklich ganz zentral, weil Brubaker, Michael Lark und Sean Phillips haben zusammen, also Brubaker und Lark und Brubaker dann und Phillips als Team jeweils, so viele, so gute Comics gemacht. Und 1999 sind sie zum ersten Mal kreativ aufeinander geprallt und hat es diesen Funkenschlag wohl gegeben. Und noch heute, 30 Jahre später fast, machen sie grandiose Comics. Und gerade Brubaker und Phillips, wie wir später noch sehen, gehören wirklich zum Dream Team par excellence.
Ja, und da zeigt sich 1999 in Scene of Crime auch so das thematische Leitmotiv der beiden. Meist geht es um die große, weite Welt des Verbrechens, von Crime Noir bis klassischer. Das ist ja auch so ein Genre, was dir am Herzen liegt, Christian. Und in diesem Scene of Crime, da fängt das Ganze an mit dem Privatdetektiv Jack Harriman, Der kriegt den Auftrag, Vermissten zu finden, und zwar in San Francisco. Und dann gibt's die klassische Beziehung. Also da gibt's eine Kunstgalerie, da hat er sein Büro. Dann hat er einen Onkel, der irgendwie Tatortfotograf ist und ihm immer so ein bisschen die Fälle zusteckt. Und so entspinnt sich eine Krimi-Geschichte. Die habe ich noch nicht gelesen und erst später herausgefunden, dass da so ein bisschen die Wurzel gelegt worden ist von der Kooperation zwischen Phillips und Brubaker.
Ja, und obwohl Lark gezeichnet hat, wenn das ein Criminal-Band wäre, würde man es auch akzeptieren. Es fühlt sich schon komplett so an. Vielleicht noch nicht so von der Finesse her, aber es ist ein grundsolider Hard-Boiled-Krimi. Die Hauptfigur ist auch mehr so ein bisschen so ein Lucky Striker, der den Lucky Punch hat, als so ein eher chaotischer Privatdetektiv, der auch von einem Schlamassel so ein bisschen in den nächsten und einer Eskalation in die nächste geht. Das ist auch wieder sehr genretypischer im Endeffekt und ist auf alle Fälle ein grundlegendes Werk in Brubakers Karriere. Danach hat er bei Vertigo noch eine Science-Fiction-Serie direkt gemacht, Dead Enders. Das war über so Vespa-fahrende Kids in einer postapokalyptischen Großstadt. Ich sag mal, gut zu wissen, dass es das gibt, aber ihr müsst jetzt nicht losgehen und den Sammelband suchen. Klassisch. Das ist echt ein klassisches Frühwerk. Und zu bedenken, dass das zur selben Zeit wie Scene of the Crime entstanden ist, ist ziemlich witzig. Und wenn ich vorhin so ein bisschen geunkt habe, gut, dass Brubaker zum Autor und nicht zum Zeichner wurde, dann könnte man hier sagen, gut, dass Brubaker zum Krimi-Autor und nicht zum Science-Fiction-Autor wurde. So. Krimi war schon seine Kernkompetenz sehr früh. 2001 hat er bei DC Vertigo sogar einen Sandman-Spin-Off gemacht, zusammen mit der britischen Comic-Legende Brian Talbot, der ja auch das Schwarze Auge-Rollenspiele illustriert hat und Luca Arkwright und Gruntville-Comics gezeichnet hat. Also wirklich ein Pionier des europäischen Comics und des britischen Comics. Und mit dem hat er Brubaker Dead Boy Detectives, also einen Krimi über die zwei Geisterdetektive aus dem Sandman-Universum, geschrieben.
Die Kooperation zwischen Brubaker und Phillips, die startete dann so richtig, also dass sie von Anfang an zusammengearbeitet haben als Duo 2003 in Sleeper. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht thematisch, weil wir jetzt gesagt haben, Verbrechen, Crime und so weiter, spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber das Ganze spielt im Wildstorm-Universum. Und da geht es um Holden Carver, der ist verdeckter Ermittler. Und das Ganze hat schon auch sowas mit, ja, dieses Flair von Superhelden und Superschurken, aber auf einem anderen Niveau, ne?
Ja, also man könnte das aus heutiger Sicht auch so ein bisschen mit The Boys vergleichen, von der Härte und der Brutalität her. Es ist ein wahnsinnig düsteres Werk. Das Faszinierendste an Sleeper ist eigentlich, dass es eben in Jim Lees Wildstorm-Universum, also dem Universum der Wildcats und der Authority, stattfindet und verortet ist, dass du es aber auch komplett dann lesen kannst, wenn du noch nie was von Wildstorm oder eben diesen Gruppen gehört hast. Es gab dann mal ein Crossover gegen Ende, aber das ist völlig irrelevant. Und den Prolog von Sleeper hat ja Colin Wilson gezeichnet, der neuseeländische Künstler, den man hier in Europa für viele Leutnant Blueberry und die Jugend von Blueberry Alben kennt. Und danach hat dann Phillips übernommen für 24 Hefte. Oh ja, und diese super Geheimdienstsache über so einen Undercover-Agent, der so deep undercover bei den Schurken geht, dass er selber gar nicht mehr weiß, ob er zurück kann, auch weil seine Akten quasi nicht mehr auffindbar sind bei den Guten. Das war schon sehr, sehr starker, sehr, sehr guter Stoff.
Steht auch auf meiner Liste der interessanten Comics, die ich mir noch, die ich mir noch zulegen möchte, die ich so nicht auf der Uhr habe, weil
unbedingt.
Der Held, also dieser Holden Carver, der hat ja auch eine Besonderheit. Leidet unter dem Einfluss eines außerirdischen Reliktes, meines Wissens.
Und ja, das war bei den Wildstorm-Figuren allen so. Die wurden alle durch so Alien-Technologie oder eine Meteor, der abgestürzt ist, verändert. Und er kann halt, er kriegt seine Kraft und Unverwundbarkeit dadurch, wenn er Schmerz empfindet. Also wenn du ihm einen Stromschlag verpasst, wird er richtig badass sozusagen.
Und er kann diesen Schmerz auch auf andere Leute übertragen. Und leidet da halt drunter und will das Ganze so loswerden. Das ist Segen im Kampf vielleicht, aber auch ein Fluch in seiner Geschichte. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass das Ganze, also das Sleeper, verfilmt werden sollte, aber das verlief dann. Erst war noch Tom Cruise angedacht, zusammen mit Sam Raimi. Die sollten das machen und dann wurde das aufgegeben. Und 2013 wurde noch gesagt, dass Matt Damon, Ben Affleck und Co. Da was produzieren wollen. Aber daraus ist meines Wissens zumindest nichts geworden.
Ist nie was geworden. Das ist halt diese klassische Development-Hölle in Hollywood, wo Sachen optioniert werden. Es werden Drehbücher geschrieben und dann gibt's vom Studio aber kein grünes Licht. Die Archive in Hollywood und sind voll mit Ideen und Drehbüchern und Projekten, wo schon Meetings stattgefunden gefunden haben, wo am Ende aber dann doch irgendein Producer oder Studioboss den Stecker gezogen hat, weil er es nicht finanzieren wollte. Das ist einfach so. Aber heute, gerade durch den Erfolg von The Boys, denke ich mir eigentlich auch immer, also Leute, wenn ihr ein Nachfolgeprojekt sucht, was ist eigentlich mit Sleeper?
Ja, zumal wir da wieder bei seiner Familiengeschichte sind. Wie gesagt, sein Onkel Paxton war ja Drehbuchautor und wir werden noch öfter über Hollywood sprechen in diesem
Talk. Ja, aber vorher müssen wir über eine andere Stadt sprechen, denn du hast einen kleinen Sprung gemacht. Denn bevor Brubaker mit Phillips Sleeper gemacht hat, ist Brubaker 2000 bei DC, also das Wildstorm-Universum hat damals schon zu DC gehört, war aber noch ein eigenständiges Universum. Aber 2000 hat Brubaker erstmal in Gotham City als Batman-Autor übernommen. Das war noch vor Sleeper. Mhm. Und dann eine kurze Standortbestimmung. Ende der 90er gab es ja das Mega-Crossover Niemandsland. Da wurde Gotham von einem Erdbeben erschüttert, war dann so ein apokalyptischer Zustand. Und danach begann die Ära New Gotham. Und da haben dann eben Autoren wie Brubaker und Greg Rucker den Staffelstab aufgenommen als Autoren und haben die Batman-Comics, also die Batman-Serie und die Detective-Comics-Serie in eine neue Ära geführt. Und Brubaker hat einen grundsoliden Batman geschrieben und der hat halt auch schon davon sehr profitiert, dass man Brubakers Krimi-Affinität gespürt hat, also so sein Händchen für Cops und Gangster, auch seine Vorliebe für stimmungsvolle Kastentexte, was auch wieder so aufs alte Hollywood und die alten Pulp-Krimis zurückgeführt werden kann. Das Einzige, was nicht so gepasst hat an Brubakers Batman, wie ich finde, war Zeichner Scott McDaniel, der war sehr cartoonig, noch sehr 90er-mäßig. Und die Auswahl der Gegner war auch nicht so glücklich, aber immerhin trotzdem, wie gesagt, sehr solider Batman. Und Brubaker hat die Jubiläumsnummer Batman Heft 600 bestreiten dürfen und war sozusagen Chefautor des Crossovers Bruce Wayne Murderer und Bruce Wayne Fugitive, wo es darum geht, dass Bruce Wayne des Mordes beschuldigt wird und dann aus dem Gefängnis ausbricht. Und dann hat er noch 2002 Brubaker, die Catwoman-Serie neu gestartet, zusammen mit dem Zeichner, dem Meisterzeichner Darwin Cooke. Beide sind große Fans von Richard Starks Romanen über den Berufsverbrecher Parker. Das hat man auch gemerkt. Die haben geklickt, die waren so auf einer Wellenlänge, was Krimis anging. Und sie haben dann Selina Kyle als Antiheldin und Racheengel der Entrechteten und Armen in Gotham neu erfunden. Neues Kostüm mit der Schutzbrille, kurze Haare. Und war eine wunderbare Neudefinition von Catwoman, die eigentlich bis heute anhält. Sie haben hier auch noch den Privatdetektiv Slam Bradley an die Seite gestellt. Da war auch wieder ein Detektiv dann dabei. Und da sind wir jetzt wieder bei Brubaker und Phillips letztlich. Denn Darwin Cooke ist leider sehr früh an Krebs verstorben. Und er hat mehrere der Parker-Romane, die ich gerade schon erwähnt habe, als Comics adaptiert und die wurden später in so Deluxe-Sammelbänden zusammengefasst in der sogenannten Martini Edition. Und weil er an dem zweiten Band selber nicht mehr mitarbeiten konnte, haben dann Brubaker und Phillips so ein bisschen die Herausgabe übernommen, zusammen mit dem Redakteur Scott Dunbier. Da ist dann zum Beispiel ein großes Interview drin, wo die 30 an Darwin Cooke und seine Kunst erinnern. Und hinten drin im Band haben Brubaker und Phillips eine Kurzgeschichte über den Berufsverbrecher Parker gemacht, so als Bonus und als Verbeugung vor allen Beteiligten, vor Parker, vor Westlake, vor Cooke. Ja, und das ist halt so die Catwoman-Parker-Connection, die sich auch wieder über mehrere Serien und Jahrzehnte und kreative Gespanne ja erstreckt. Und 2001 ist Batman Gotham Noir erschienen. Das war ein Elseworlds-Heft, also ein Alternativweltheft. Und das hat Zeichner Sean Phillips gezeichnet. Und das war nach Scene of the Crime, wo er der Tuscher war, und vor Sleeper, wo er der Stammzeichner war, eigentlich die erste Zusammenarbeit an einem kompletten Heft der beiden. Und da haben sie Jim Gordon zum Hauptfigur gemacht und zum Privatdetektiv auch wieder ganz klassisches Hollywood-Detektivmuster. Also wir merken schon, wo es immer hingeht.
Jetzt würde ich eigentlich schon zum Hauptwerk von Brubaker und Phillips kommen wollen, denn die Stichworte Verbrechen und Klick machen, die passen da wirklich sehr gut. Aber der Christian ist ja ein Experte für die Geschichte der Superhelden in den Bildwelten und da gab es noch ein paar andere Sachen.
Genau, also wir haben eigentlich noch zwei oder drei große Punkte, bevor wir uns auf Criminal und Co. stürzen können. Also bei DC hat Brubaker zusammen mit dem schon erwähnten Rucker und mit Michael Lark Gotham Central gemacht noch. Das war eine Serie über die Cops von Gotham, auf dem Niveau von Ed McBains Romanen über das 87. Revier oder The Shield, also ganz grandiose Polizeikrimis innerhalb einem Superheldenuniversums. Und wenn mich jetzt jemand nach meiner persönlichen DC-Lieblingsserie aus den 2000er fragen würde, würde ich immer Gotham Central antworten. Also die Serie müsst ihr auch auf eure Pull-List und auf, da gibt es ein Sammelband, auf Deutsch gibt es mehrere Paperbacks und Hardcover und auf Englisch gibt es einen Omnibus mit allen im einen. Und das ist wirklich auch Brubaker und Rucker auf Höhe ihrer Kunst, toll gezeichnet und grandios. Nach Gotham Central war dann eben Sleeper, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und Sleeper war ja 2003, 2004 und 2005 hat Brubaker dann erstmal DC verlassen und ist zu Marvel gegangen. Marvel ist aus zweierlei Gründen sehr wichtig. Er hat da sehr, sehr große Superheldengeschichten geschaffen, aber bei Marvel startete dann eben auch Criminal. Ganz kurz die Superheldensachen abzuhandeln. Natürlich hat er eine der längsten Captain America-Sagas der Moderne geschrieben. Die haben Steve Epting, Mike Perkins, wieder Michael Lark und andere gezeichnet. Und in dieser Strecke hat er eben im ersten Storybogen damals 2005 den Winter Soldier eingeführt. Und das heißt ja, er hat Captain Americas toten Gehilfen aus dem Zweiten Weltkrieg, Bucky Barnes, als russischen Auftragskiller mit kybernetischem Arm und Gehirnwäsche zurückgebracht. Und das ist insofern bedeutungsvoll, weil der Tod von Bucky Barnes, der rückgängig gemacht wird, war eigentlich immer eines der großen Marvel-Tabus, also eine der Sachen, an die kein Autor ran darf. Und als Brubaker Captain America übernommen hat, hat er von Anfang an zu den Chefredakteuren gesagt, wenn ich Cap schreibe, dann bringe ich Bucky zurück. Und nicht nur das, sondern er hat im Civil War dann Steve Rogers vorübergehend sterben lassen und hat Bucky zum neuen Captain America gemacht. Also, und wir wissen ja mit dem Marvel Cinematic Universe, wie wichtig der Winter Soldier da ist und wie einflussreich eigentlich dann die Brubaker Comics sind, denn er hatte die Figur, ja, als, er hat Bucky zum Winter Soldier gemacht und hat dann ja auch deswegen im Film The First Avenger einen Cameo-Auftritt im Film als Verrückter, nicht als Verrückter, aber als Wissenschaftler im Umfeld des Winter Soldiers. Und genauso wichtig wie Brubakers Captain America war dann seine 2006 gestartete Daredevil-Saga. Die hat er wieder mit Michael Lark gezeichnet. Also er hat auch immer seine To-Go-Guys, Phillips, Lark, Epting, das sind so in den letzten Jahren eigentlich die drei großen Zeichner an seiner Seite gewesen. Und seine Daredevil-Saga, man dachte schon, besser als Captain America wird's nicht. Und sein Daredevil war noch mal besser. Also noch intensiver, noch brutaler, noch spannender. Jedes Heft ein Page-Turner. Und aus heutiger Sicht kann man sagen, wenn man den quintessentiellen Daredevil lesen will, braucht man die Strecke von Frank Miller. Man braucht die von Autor Brian Michael Bendis und direkt danach die von Ed Brubaker. Und der Brubaker Batman hat definitiv auch die Netflix-Serie mit Daredevil inspiriert, gerade was so die Härte und diese persönlichen Dramen und so angeht. Also es war schon echt groß. Und ja, ich habe ja gesagt, es waren mehrere Serien bei Marvel. Er hat auch mit Co-Autor Matt Fraction und Zeichner David Aja noch die Serie The Immortal Iron Fist neu gestartet. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool gewesen, denn da haben sie diese ganz lange, weit zurückreichende Mythologie von Marvels Kung-Fu-Helden genommen und haben sie für, ja, total einsteigerfreundlich neu definiert und noch was viel Unterhaltsameres draus gemacht. Es bleibt im Herzen immer ein palpiger Kung-Fu-Comic, ist aber auch ein Marvel-Superhelden-Comic. Und selbst wenn ihr noch nie was von Iron Fist gelesen habt, wisst ihr sofort, um was es geht und seid voll dabei. Und das ist eigentlich für mich die große Superheldenkunst, dass eine Geschichte von Anfang an jemanden abholt, obwohl da 40, 50 Jahre Mythologie dahinter stehen. Und das haben Brubaker und Fraction da sehr gut gemacht. Brubaker alleine hat dann später noch ein paar andere Marvel-Sachen gemacht. Secret Avengers, The Marvel's Project über das Marvel-Universum, Zweiten Weltkrieg. Er hat an ein paar Events mitgeschrieben und er hat sogar 1-2 Jahre Uncanny X-Men, also das Mutanten-Flaggschiff von Marvel, geschrieben. Muss aber gestehen, ich fand Brubakers Mutanten immer nicht so toll. Kam mir immer so vor, als wollte halt unbedingt die Kerbe in sein Autorenholzbein machen. Ich habe auch mal die X-Men geschrieben oder so. Aber ja, ich glaube, wenn man Marvel-Sachen von Ed Brubaker lesen will, sollte man Captain America, Daredevil und Iron Fist lesen und nicht unbedingt die X-Men. Ja, und Marvel, wie schon gesagt, war halt deswegen auch so bedeutend für seine Karriere, denn die haben Mitte der 2000er ein neues Imprint mit Stoffen abseits ihrer Franchise-Superhelden gestartet. Der Verlag hieß Marvel Icons und das war ein neues Label für Creator-Owned Stoffe, wo die Kreativen die rechtliche Kontrolle und die kreative Kontrolle behalten hatten. Da sind zum Beispiel erschienen Powers von Brian Michael Bendis und Michael Oeming, aber auch Kick-Ass von Mark Miller und John Romita Jr., das ja prominent verfilmt wurde. Und 2006 hat da eben auch Criminal von Ed Brubaker und Sean Phillips gestartet.
Ja, das ist ja der Wahnsinn, Christian. Du bist ein wandelndes Lexikon der Superheldengeschichte.
Naja, es ist halt einerseits mein Job und andererseits waren das die 2000er, wo ich am hottesten auf Superhelden war, vom Alter und vom meine Post-Taschengeldphase quasi dann erstmals.
Und das ist auch deshalb gut, weil das bei mir eine komplette Lücke ist. Ich bin ja bekanntlich jetzt nicht der allzu große Freund, also ich lese gerne Wolverine ab und zu. Und aber ich, wenn ich bedenke, was es da alles für Serien gibt und wie die ja auch sich dramaturgisch gewandelt haben, dann ist das einfach klasse, wie du das alles auf der Uhr hast. Ich bin trotzdem froh, dass Marvel genau diese Sparte gegründet hat, Mitte der 2000er, und dass da Criminal erschienen ist. Denn ich bin eher ein Freund von, ich mag das Übernatürliche, ich mag auch Noir, ich mag aber auch realistisch und glaubwürdig. Und genau in diese Kerbe schlägt ja dann Criminal im Jahr 2006. Und das ist ja vielleicht das ganz große Highlight in der Zusammenarbeit zwischen Phillips und Brubaker.
Ja, ich würde da sogar weitergehen. Ich würde sagen, es ist einer der besten Comics und einer der besten Krimis unserer Zeit. Punkt. Also nicht nur jetzt auch die beiden bezogen, sondern es ist wirklich ein großartiges Comic- und Krimiwerk.
Ich habe es mir mit dem ersten Band Coward, Feigling, vor nicht allzu langer Zeit gemütlich gemacht. Und es ist schon faszinierend, wie schnell diese Atmosphäre der Stadt, es ist ja eine fiktive Stadt, es geht also nicht um New York oder Los Angeles, sondern um Center City nennt die sich. Da geht es auch um unterschiedliche Charaktere. Jeder Band ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, aber es gibt super Verbindungen, die da reingewebt werden, dadurch, dass dieses Verbrechen, also die Reihe heißt ja Criminal, dass die Geschichte dieser Verbrecher eben auch immer eine gewisse Familiengeschichte ist, dass zwei Generationen miteinander verwoben werden und dass die Figuren im Laufe der Reihe ebenso zurückkehren wie bestimmte kleine Dinge, die neugierig machen. Es gibt zum Beispiel im ersten Band Coward so einen kleinen Comic im Comic, der nennt sich Frank Kafka P. Und da dachte ich erst, okay, da sind dann halt so kleine Panels drin, das ist so ein bisschen historisch.
Ja, das war so eine Dick Tracy-Hommage.
Ja, und die kehrt auch wieder. Also darauf wird nochmal Bezug genommen im Laufe der Reihe. Und ich war wirklich unheimlich fasziniert von dem Stil, von dem Zeichenstil. Der hat so eine Klarheit in der Düsternis, die mir sehr gefällt, vom Storytelling. Also das war doch schon toll, denn es ist halt nicht der klassische Privatdetektiv in diesem Fall, sondern Coward, Feigling, eigentlich ein sehr, sehr guter Taschendieb.
Ja, im Criminal geht ja generell um die Kriminellen, also es geht um Berufsverbrecher. Es geht nie, die Cops sind höchstens Nebenfiguren oder korrupte Cops als Gehilfen oder so. Aber der Fokus liegt eben immer auf der Familie Lawless, also die heißt ja schon gesetzlos. Und dieses Mosaik ist eigentlich, wie du schon sagtest, eine zusammengepuzzelte Familiengeschichte von mehreren Generationen Berufsverbrechern. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, dass diese Serie gewinnt, also ich habe das jetzt schon auch schon mehrmals gelesen, und sie gewinnt wirklich sehr, wenn du sie am Stück liest, weil dann genau diese kleinen Brotkrumen, die sich durch die Bände ziehen, auch die ja nicht chronologisch sind, wohlgemerkt auch. Und wenn man es am Stück liest, sieht man dann wirklich die Vision, die Brubaker da für diese Serie und für diese Familie Lawless so hatte. Und die Nuancen erfasst man dann auch alle von diesen Gangster-Krimis und diesen kriminellen Krimis. Und was ich auch noch cool finde, dieses, was du gerade gesagt hast, mit dem Comic-Strip über den PI, dem Private Investigator, das war nicht die einzige Anspielung. Denn es gibt zum Beispiel einen späteren Band, da haben Brubaker und Phillips im Endeffekt schon die Riverdale-Adaption der Archie-Comics vorweggenommen, indem sie die Figuren haben erwachsen und kriminell werden lassen aus so einer amerikanischen Märchenkleinstadt wie eben in diesen Archie-Comics. Und das hat ja dann die Serie Riverdale gemacht in der Adaption, die eigentlich ganz gut war. Aber Brubaker und Phillips haben diese Idee schon in Criminal gehabt. Genauso wie sie Marvels Kung-Fu-Comics, siehe Iron Fist, aber auch Marvels Conan-Comics in die Serie eingearbeitet haben. Da gibt es bei Criminal zwei Heft-Specials und da wechseln sich eben auch immer Krimi-Handlungen in den 70ern der Lawless-Familie, wo Tracy Lawless noch ein Kind ist, mit seinem Vater unterwegs ist, aber eben dann auch metafiktive Conan- oder Kung-Fu-Comics ab innerhalb eines Heftes. Also Criminal ist ein Krimi-Comic, würdigt aber auch so die komplette Comic-Vergangenheit irgendwie. Und das ist auch wieder garantiert autobiografisch. Oder Brubaker hat mal erzählt, ihn hat immer fasziniert, dass die Conan-Marvel-Hefte in amerikanischen Gefängnissen so gern gelesen wurden, weil die Leute da auf die Fantasy und vielleicht auch die halbnackten Frauen oder so standen im Knast. Und das hat er dann wieder in Criminal importiert und hat es zum Handlungselement gemacht. Und später gibt's ja auch Criminal-Comics, die da geht's um Diebstahl von Originalseiten in der Comic-Szene auf Conventions und dass dann ein Ex-Comic-Künstler mit seinem alten Meister, der ein relativ bekannter Zeichner ist, dass die dann so gewaltsam versuchen, seine Comic-Originalseiten zurückzuklauen von irgendwelchen anderen Sammlern. Also das Criminal ist auch unglaublich vielseitig. Du hast Bankräubergeschichten, du hast Boxergeschichten, du hast diese Kleinstadtgeschichte, aber du hast eben auch den Comic-Markt, den amerikanischen, als einen der Schauplätze für die Krimi-Comics. Das ist ziemlich cool.
Ja, ich bin damals relativ, ja nicht naiv, aber unvoreingenommen komplett auf Criminal zugegangen, habe mir Coward geholt und dachte, okay, ich finde schön, dass das abgeschlossene Geschichten sind und war dann komplett überrascht davon, als ich mir dann den zweiten Band Lawless, den dritten Band The Dead and the Dying und den vierten Bad Night geholt habe, dass es zwar stimmt, man kann die für sich lesen, aber wie du schon sagst, ist es unheimlich wichtig, um zu verstehen, ja, wie, was da eigentlich für ein Mosaik verwoben wurde, dass man es hintereinander liest. Weil dann entdeckt man erst all das, was da wirklich in Verbindung steht. Und die lassen sich ja auch Zeit, ne? Also zum Beispiel dieser im ersten Teil Coward, siehst du zum ersten Mal diese Frank Kafka Comics. Und erst im vierten Band, Bad Night, wird dann die Geschichte erzählt des Autors und Zeichner der Comics. Das fand ich einfach klasse.
Ja, das geht noch krasser. Die Auflösung, was ist eigentlich zwischen den Familien vorgefallen? Wieso ist der Vater in den Knast gegangen? Wieso ist das Verhältnis zu seinem Sohn so schlecht? Das haben sie erst dann irgendwie in Cruel Summer aufgelöst, nach 20 Jahren. Also diese Serie ist sich ihrer eigenen Kontinuität bewusst, verlässt sich nicht drauf. Die Krimis funktionieren immer ohne, als eigenständige. Aber wenn man sie erfasst und wenn man Fan ist, wird man sehr, sehr reich dafür belohnt. Und ich finde es natürlich auch grandios, dass man einen Lieblingscomic immer wieder lesen kann nach ein paar Jahren und immer wieder was Neues entdeckt. Das ist einfach das Schönste, was passiert. Also du wirst immer wieder überrascht oder entdeckst was Neues und freust dich und hast dadurch immer wieder einen Grund, auch zu diesen Old Favorites zurückzukehren. Plus man reift ja auch als Leser ein bisschen über die Jahre und nimmt vielleicht noch ein paar andere Sachen auf. Und deswegen bietet sich's auch an, so eine Serie wie Criminal immer wieder zu lesen. Du hast jetzt ein paar Mal die Titel genannt, vielleicht, falls ihr euch Criminal holen wollt. Ursprünglich sind mal die ersten Sammelbände bei Panini auf Deutsch erschienen. Jetzt im Sommer startet Schreiber und Leser mit der amerikanischen Deluxe-Sammelbandausgabe, wo immer mehrere Bände in einem Hardcover vereint sind. Das hat natürlich einen Grund, weil eben damit gerechnet wird, dass im August oder im September die Amazon Prime-Serie startet, die übrigens sehr prominent besetzt ist. Also Charlie Hunman aus Sons of Anarchy und Emilia Clarke aus Game of Thrones sind schon Big Names, wenn es um Serienunterhaltung geht.
Und da sind wir wieder beim Film. Diesmal scheint es zu klappen.
Diesmal ist es durchgegangen und Sean Phillips hat auf Instagram auch schon die Klappstühle, die Hollywood-Filmset-typischen Klappstühle mit seinem Namen hinten drauf gezeigt. Also Criminal wird kommen. Criminal ist unterwegs.
Ich freue mich da auch riesig drauf und werde bis dahin versuchen, wirklich alles dazu auch zu lesen. Mir geht es auch so, dass man halt viele Kleinigkeiten erst beim zweiten oder dritten Mal entdeckt innerhalb der Story, die wirklich gut ist. Und da entsteht für sich so ein, wenn man so möchte, so ein Universum des Verbrechens, aber eben auf die Kleinkriminellen und Gangster im Hintergrund bezogen. Nicht auf die Leute, die da Drive-by-Shootings machen, das ist kein GTA, sondern eher diese Form des Verbrechens.
Das genau, wird doch auch nicht der Pate, sondern es sind wirklich die kleinen Berufsganoven.
Ja, trotzdem finde ich, entsteht durch die Biografien, die hier verbunden werden und auch durch die Darstellung des glaubwürdigen Alltags. Also du hast da auch viele Bezeichnungen drin, viele kleine Hinweise, wo man merkt, die haben sich ganz schön mit den Schattenseiten beschäftigt. Und das erinnert mich wiederum so ein kleines bisschen an Scorsese.
Die Authentizität zumindest, auf jeden Fall. Ja.
Der konnte auch sehr, sehr gut ein Milieu abbilden mit der Sprache, mit dem Dialekt, mit dem Slang, der da gesprochen worden ist, aber auch mit den Figuren, die da so eine Rolle spielen. Und hier hast du auch, ähnlich wie vielleicht in manchen Mafia-Geschichten und so, wo es immer so im Restaurant irgendwas gab, wo sich alle getroffen haben, hast du hier auch in Criminal diese Bar, die schon im ersten Teil so ein kleiner Treffpunkt ist. Und die Dialoge sind halt unheimlich knapp, hart, direkt.
Ja, Brubaker kann den Noir-Sound. Ist ja auch was ich in meinen Geschichten, wir haben am Anfang drüber gesprochen, kurz, ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf dem Niveau von Brubaker bin, aber wenn du Krimis schreibst und du hast eine Vorliebe für Noir, dann ist das, worauf du abzielst. Du willst pointierte, prägnante, knackige Dialoge und die Zwischentexte sollen sehr, sehr stimmungsvoll und trotzdem knackig sein. Also man erkennt immer, wenn Leute so Noir-Vorbilder, Hammett und Chandler und Kane haben und oder Parker von Westlake, und das merkt man eben auch bei Brubaker, und ich kenne das von meinen Sachen. Man will das so eine bestimmte Kernigkeit drin haben, und Brubaker hat es schon bei Batman und bei anderen Sachen gehabt. Er schreibt unglaublich gute Ich-Erzähler auch. Man ist total in deren Gedanken und ist noch dann tiefer in deren kriminelle Welt eingesaugt. Und ob die jetzt eine Bar betreten, ob die einen alten Verbrecherkumpel ihres Vaters treffen oder ob die eine Femme Fatale treffen, das hat immer den genau richtigen Sound und genau den richtigen Dialog zwischen diesen Figuren. Und das ist auch was Criminal absolut als meisterhaften Krimi der Oberklasse auszeichnet. Es klingt grandios.
Jetzt hast du fast schon ein Stichwort gegeben für ein weiteres Meisterwerk der Beine, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, das machen wir gleich.
Können wir natürlich gerne machen, denn nach Criminal haben Brubaker und Phillips sie haben Criminal nicht nur weiter fortgeführt, dann auch abseits von Marvel im Original beim Image Verlag, wo auch The Walking Dead und Saga und so herauskommen, die ganzen eigenständigen, unabhängigen Sachen. Aber nach Criminal haben sie angefangen, weitere eigenständige, unabhängige Krimi-Comics zu machen. Und wie du vorhin schon mal erwähnt hast, die haben aber die ganze Klaviatur wieder genutzt, mal übernatürlich, mal mehr Lovecraft, mal altes Hollywood. Und da können wir uns jetzt eigentlich so ein bisschen nach den Jahrgängen durcharbeiten, was sie seit Criminal noch als kongeniales Dreamteam des modernen Comics und Krimis so gemacht haben. Los ging's 2008 bis 2011 mit Incognito.
Ich würde sagen, Criminal haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen, nicht en Detail, weil ihr sollt natürlich möglichst alles selbst lesen. Da könnte man so viel erzählen, dass das eine eigenständige Folge wäre. Aber das Schöne ist, dass die beiden einfach nicht aufgehört haben. Die sind unheimlich produktiv. Ich habe da ganz großen Respekt davor, wie die immer wieder neue Geschichten zusammen konzipiert haben.
Ja, vor allem, weil sie auch sich darauf verlegt haben, wir machen nichts mehr bei Marvel mit Superhelden, wir machen nichts mehr bei DC mit Superhelden, wir konzentrieren uns nur auf unsere eigenen Stoffe, die sind am lukrativsten, da haben wir volle Kontrolle, volle Freiheit. Und Brubaker und Phillips haben auch gesagt, wir machen jetzt einfach jahrzehntelang Comics zusammen. Das ist selten geworden in der heutigen Zeit. Und sie werden aber auch, wie soll ich sagen, man merkt die Routine zwischen den beiden, die sind eingespielt, und deswegen sind die Sachen auch, man erkennt immer sofort die Handschrift von beiden, mit jedem Band mehr, auch wenn man vielleicht einer nicht so gut ist oder ein paar Schwächen hat oder Phillips vielleicht, weil es doch ein bisschen zu viele Comics in einem Jahr waren, die Proportionen nicht immer klappen. Trotzdem merkst du immer, es ist ein Comic auf höchstem Niveau von den beiden und von dem Team, das sich blind versteht, das irgendwann mal in den 90ern angefangen hat zu klicken, wie wir vorhin gesagt haben, und seitdem einfach wie eine gut geölte Maschine immer weitermacht.
Ja, es gibt ja auch so jetzt als kleine Randnotiz so Speedzeichen-Wettbewerbe, in denen Comics in kürzester Zeit produziert werden. Da hat Phillips meines Wissens auch mitgemacht mit vielen anderen berühmten Zeichnern. Also das sind Maschinen eigentlich. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern
respektvoll.
Ja, die haben ja ihren Stil und nicht nur einen Stil. Die können ja wechseln. Das merkt man auch. Manchmal verliebt man sich ja in so ein gewisses Art-Design, was man sehr zu schätzen weiß. Aber man ist auch froh, wenn man jetzt über 1, 2 oder 3 Jahre so eine Serie wie Criminal dann sammelt, wenn man dabei ist und dann was Neues kommt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass da so ein gewisser kleiner frischer Impuls dabei ist, ne, damit das wieder so aufs Neue interessiert.
Phillips hat ja seit Hellblazer und Marvel Zombies und so immer so ein bisschen so einen kantigeren Stil. Ne? Also der ist auch ein bisschen schmutziger im Strich und ich finde ihn auch einfach deutlich kantiger als andere Künstler oder Künstlerin. Was dann bei seinem Artwork, finde ich, auch noch sehr entscheidend war über die Jahre. Es gab eine Zeit, da hat ihn Elizabeth Breitweiser koloriert. Die hat einen sehr weichen, geschmeidigen, naturalistischen, dezenten, düsteren Ansatz gepflegt. Und seit einigen Jahren und Werken koloriert Jacob Phillips, der Sohn von Sean Phillips, die Zeichnungen seines Vaters, ein bisschen deutlich bunter, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich bunter, greller, aggressiver. Und auch das hat so eine gewisse Frische im Artwork reingebracht, ohne dass jetzt Sean Phillips da seine Zeichnungen groß verändern musste. Aber allein durch die Kolorierung, er verlässt sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf seinen Sohn, macht vielleicht nicht ganz so viele Striche. Dann gibt's mal einen Band, der ist ein bisschen leichter, weil er sommerlicher ist. Dann gibt's wieder einen mit mehr schweren Farben, weil so fiebertraumhaft ist. Also Kolorierung ist auch, finde ich, bei den Brubaker Phillips Comics ein großer, wichtiger Punkt. Und den Wechsel hat man auch gespürt und gemerkt. Und der hat auch so ein gewisses Maß wieder an Frische reingebracht vor einigen Jahren.
Ja, das ist ja auch toll, dass so eine Familientradition entsteht. Also, dass es jetzt eine Co-Produktion schon ist.
Der ja, und Jacob zeichnet ja auch selber. Also, der hat einen Texas-Krimi mit einem Autor, Chris Compton. Also, der koloriert seinen Vater, ist aber auch selber Zeichner.
Wenn man bedenkt, dass Sean mit 15, 16 angefangen hat, natürlich komplett geprägt von der britischen Szene, die ja auch recht einflussreich war, was den Stil angeht, für die Amerikaner in einer gewissen Zeit. Und er hat unter anderem auch einem meiner Lieblingszeichner, Simon Bisley, eine Zeit lang so ein bisschen nicht nachgeahmt, aber man hat gemerkt, dass er sich etwas davon abgeschaut hat, aber der kann halt viel. Und 2008, du hast Incognito erwähnt, das war nach Criminal, die nächste Co-Produktion von Brubaker und Phillips, da haben sie auch das Thema gewechselt. Es geht wieder ein bisschen um Superhelden, aber mit einem anderen Touch. Und zwar seit dem frühen 19. Jahrhundert gibt es die. Aber die leben so ein bisschen verdeckt und der Protagonist, der Held, der heißt Zack Overkill. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes als in Criminal wieder. Also alles ein bisschen überzeichneter, überzogener. Und der ist allerdings in so einem Zeugenschutzprogramm und kriegt seine Superfähigkeit zurück durch irgendwelche Drogenexperimente. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast?
Ich habe alles von den beiden gelesen, ja. Sie haben also ein eigenes Superhelden-Superschurken-Universum geschaffen. Und wenn man Incognito mit mehr zwei Hausnummern versehen wollte, würde ich wieder einerseits sagen, von der Gangart eher wieder The Boys. Aber dieses Superschurken, die Welt so ein bisschen kontrollieren, das erinnert wiederum sehr an Wanted von Mark Miller und J.G. Jones. Und ich finde, Incognito war Brubakers und Phillips Antwort auf Wanted. Es wird aus heutiger Sicht, also es hat halt auch schon fast 20 Jahre auf dem Buckel, oder 15, manche dieser, ja, das Macho-Schurken-Weltbild, an dem hat ein bisschen die Zeit genagt, ja, ist auch völlig okay, aber es ist trotzdem eine sehr unterhaltsame Superhelden-Variante und dieses wohldosierte Worldbuilding einer eigenständigen Superschurken-Welt ist den beiden sehr gut gelungen, vor allem Incognito hat eigentlich nur zwei Miniserien gehabt, also zweimal sechs Hefte, glaube ich, also gar nicht so viel und dafür haben sie schon sehr viel geleistet innerhalb des Worldbuildings. Und das ist auch was immer für eine Adaption als TV-Serie adaptiert war, optioniert war. Und auch da denke ich immer, das als Animationsserie, als Nachfolger vielleicht von Invincible oder so, eigentlich Selbstläufer.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ich von diesen beiden Superhelden-Themen innerhalb der Co-Produktion, also Incognito 2008 und wir hatten vorhin gesprochen auch über Sleeper 2003 in dem Wildcats-Universum. Ja. Welche hältst du für die bessere Serie?
Sleeper, eindeutig, weil die Geheimdienst-Action in Sleeper noch ein bisschen intensiver ist und auch so zwei Staffeln A12 US-Hefte ein bisschen mehr Raum waren, um das alles noch an den Spannungsschrauben noch ein bisschen mehr zu drehen. Da ist vielleicht dann der Unterschied der größte zu Incognito und der Qualität. Sie haben auf engen Raum das Maximum rausgeholt, aber dass sie in Sleeper den Raum einfach hatten und mehr machen konnten und immer wieder eine Wendung noch dran und ein Turn und noch ein Verrat und noch das hat Sleeper halt noch spannender und unterhaltsamer und intensiver gemacht. Also im direkten Duell Sleeper. Es ist aber auch ein bisschen Äpfel mit Birnen eben durch die unterschiedlichen Längen.
Ja, aber trotzdem danke für den Hinweis, denn man kann natürlich nicht alles lesen. Und wenn man einmal so einen Autor gefunden hat, ich kenne das von Rick Remender, da musste ich fast alles haben, was der gemacht hat. Aber alles ist ja das eine, aber man muss sich auch ein bisschen beschränken, um da so gut durchzusteigen. Aber das ist schon mal ein schöner Hinweis. Aber nach diesem Abstecher in die Welt der Superschurken haben sie wieder zurückgefunden in die Welt des Verbrechens. Und du hattest vorhin schon mit der Femme Fatale so einen Hinweis gegeben. 2012 erscheint Fatale. Und das ist wieder eine Serie, in der es eben um Crime Noir geht und um natürlich die namengebende Lady, die einen düsteren Hintergrund hat und
einen übernatürlichen Hintergrund sogar. Ja. Und dann durch die Epochen des Pulps und auch des alten Hollywoods geht. Da ist Robert Howard und Lovecraft fast als Figur verewigt im ersten Band. Es geht um Hollywood-Sekten. Es geht um eine One-Hit-Only-Rockband. Auch ein Serienkiller ist dabei im Verlauf der Jahrzehnte. Fatal waren 24 US-Hefte. 5 Sammelbände müssten es sein. Coole Serie, aber obwohl so viele Zutaten drin sind, die ich alle toll finde, von Lovecraft bis Hollywood Noir, mag ich es nicht so konstant, wie ich es aufgrund der Zutatenliste denken würde. Also es hat Highlights drin, gerade der Serienkiller-Band, den finde ich toll, aber ich finde es auch manchmal ein bisschen unübersichtlich, gerade am Anfang. Ich weiß nicht, hast du alle Bände gelesen?
Nein, ich habe den ersten Band gelesen.
Den fand ich zum Beispiel ein bisschen kompliziert.
Ja, es ist schon eine andere Erzählweise als in Criminal, obwohl sie so ein bisschen in der Struktur ähnlich verfahren. Du hast schon erwähnt, dass sie zwischen den Zeiten springen und zwischen den Jahren. Du hast hier auch 50er, 70er, 30er. Das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten und das gelingt einem vermutlich erst dann, wenn man alles so wirklich verinnerlicht und verarbeitet hat. Das habe ich noch nicht.
Ich habe es letzten Sommer am Stück nochmal gelesen, alle Bände, alle Kapitel und selbst dann hatte ich noch den Eindruck, ist cool, aber ist nicht ihr bestes Werk.
Interessant finde ich halt die Hauptfigur, also Joe, die Lady, die Düstere. Denn sie hat ja diese Anziehungskraft auf Männer. Aber das ist eben nicht einfach nur Sexiness oder Attraktion oder irgendwas, sondern da steckt halt mehr dahinter. Ein übernatürliches Element. Und das ist interessanter an der Story ist, dass es da eben auch noch so einen Kult im Hintergrund gibt. Du hast Lovecraft erwähnt und dieser Kult verehrt eben auch kosmische Götter. Und irgendwie ist diese Frau damit verbunden und weiß nicht genau wie. Das heißt, sie kämpft auch ein bisschen mit dieser Fähigkeit, mit ihrer Attraktivität. Sie nutzt das zwar aus, sie braucht das, aber sie wird auch nicht ganz schlau daraus. Das ist das, was mich eigentlich neugierig macht, weiterzulesen.
Weil sie nicht die klassische Femme Fatale dadurch ist.
Richtig.
Das manipulativ zu einem gewissen Grad erzwungenermaßen. Die verhängnisvolle Schönheit in den klassischen Hollywood-Noirs ist ja oftmals viel kaltschnäuziger, viel, ja, schurkischer dann auch manchmal. Ne? Also
Und was mich so aus historischer Sicht interessiert, wie gesagt, ich habe den ersten Band gelesen und das wäre noch eine Serie, die bei mir in der Zukunft liegt, aber ich weiß, dass es irgendwann sogar bis ins Mittelalter zurückgeht und dass dort ähnliche Frauen fast wie Archetypen dieser Joe dann zurückkehren.
Es geht so ein bisschen in die Richtung Hexenverfolgung mit rein und
ich glaube auch Wilder Westen ist dabei und genau. Also da habe ich schon, das macht mich alles so neugierig, dass ich die Serie weiterlesen würde. Ich würde dir aber insofern recht geben, dass ich bei Criminal treffen sie noch mehr, noch schneller diesen Nerv.
Ja, also Criminal ist ja Überwerk. Das können wir einfach mal auch mal so sagen. Wenn ihr nur einen Band von den beiden lesen wollt oder eine Serie, dann lest Criminal. Ja, besser als Criminal wird's nicht. Auch wenn die anderen Sachen auch sehr, sehr gut dann werden noch und sind, wenn wir die Zeit läuft, weil wir versuchen noch so viel wie möglich zu machen, denke ich.
Okay, dann schreiten wir mal weiter.
Ja, 2013 bis 2016, da gab's mal eine eigenständige, unabhängige Serie von Brubaker, die er nicht mit Sean Phillips gemacht hat, sondern mit Steve Epting, das Zeichner. Das war naheliegend, weil der ja seinen berühmten, erfolgreichen Captain America illustriert hat. Und Velvet ist dann 3 Sammelbände am Ende. Und das ist eine Hommage an James Bond und Miss Moneypenny. Nur, dass da eben Moneypenny die Protagonistin ist. Also Velvet Templeton, die war früher selber eine Agentin im Geheimdienst, ist dann an den Schreibtisch sozusagen stillgelegt worden nach einem Ereignis in ihrer Vergangenheit. Jetzt hängt man ihr einen Mord an und sie kehrt quasi vom Schreibtisch in den aktiven Dienst zurück und wird von den eigenen Reihen und allen gejagt, während sie versucht, ihre Unschuld zu beweisen. Velvet ist sehr coole, Krimi, Geheimdienst-Action, Spionage-Action in der Ecke James Bond, wo es ja sehr viel gibt. Allerdings finde ich auch wieder, dass Velvet am Ende 1-2 Haken zu viel macht und auch wieder ein bisschen zu kompliziert am Ende ist für sein eigenes Wohl, dafür, dass das Ende dann ein bisschen platt ist. Aber gerade so die erste Hälfte von Velvet ist großartige Spionage-Action und von Steve Epting auch großartig gezeichnet und ist dann auch ein Zeichen, ja, dass Brubaker wirklich ein großartiger Autor ist, wenn er nicht nur mit seinem To-Go-Guys Sean Phillips großartige Comics macht, sondern eben auch mit Steve Epting dann in dem Bereich. Und nach Velvet, oder eigentlich parallel zu Velvet. Velvet ging von 2013 bis 2016 und von 2014 bis 2016 hat er dann wieder parallel noch was mit Sean Phillips gemacht und das ist The Fade Out und da kommen wir jetzt wieder zu seinem Onkel und allem.
Richtig. Und vielleicht noch eine kleine Notiz. In dem Jahr 2013 ist etwas passiert, das sich auch der Videospielbranche bzw. Entwickler und Studios dort wünschen würde. Denn Philips und Brubaker bekamen im Grunde einen Freifahrtschein. Ein Vertrag mit Image über 5 Jahre und sie durften machen, was sie wollen. Und zwar bedeutet das ohne Pitch. Ohne dass irgendwie die beiden beim Verlag noch was einreichen müssen. Ja, was habt ihr vor? Können wir das so oder so machen? Kein Gequatsche. Die konnten einfach machen, was sie wollten seit dem Oktober 2013. Und der Vertrag wurde auch nochmal verlängert kürzlich. Also dieses Traumduo kann schalten und walten. Und das hat mich irgendwie richtig gefreut. Das fällt genau in diese Phase. Und das ist etwas, was man natürlich allen Kreativleuten da draußen wünscht, egal ob sie Schriftsteller sind, Zeichner, Videospielentwickler oder was auch immer. Und das unterstreicht natürlich, was die beiden sich mittlerweile für einen Status da erarbeitet hatten. Ne?
Genau, das ist ja Standing und das ermöglicht ihnen, noch befreiter und entfesselter die Geschichten zu erzählen, die sie erzählen wollen und die auf die bestmögliche Art zu erzählen, ohne editorielle, also redaktionelle Einflussnahme, sondern sie können wirklich ihr Ding machen, worauf sie Bock haben. Das wird später dann auch, wenn wir noch so weit kommen, auch beim Format nochmal einen einschneidenden Moment geben, wo sie formattechnisch ihre Comics verändern. Aber The Fade-Out ist zunächst noch klassisch in Heftform erschienen.
Und das ist die erste Frucht quasi auch oder eine der ersten Co-Produktionen nach diesem Freifahrtschein 2014. erschienen. Und da waren sie ein bisschen selbstkritisch. Also Brubaker dachte, dass sich Crime in den 40er Jahren nicht so gut verkaufen würde oder nicht so populär sei. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist diese Geschichte sehr erfolgreich gewesen. Und das ist auch jetzt der direkte Bezug zu seinem Onkel John Paxton. Wir hatten ihn schon öfter erwähnt, den Drehbuchautor. Und diese Geschichte, The Fade Out, ist halt im Grunde inspiriert von all dem, was sein Onkel und seine Tante da erlebt haben, spielt im Jahr 1948. Ein Drehbuchautor steht auch im Mittelpunkt. Die Namen wurden geändert, also der heißt Charlie Parrish, leidet auch. Und das ist auch etwas, was sich von Criminal an spätestens so ein bisschen durch die Geschichten zieht. Also, dass einige Leute mit einem Trauma zu kämpfen haben. Der hat auch so eine posttraumatische Belastungsstörung. Und da entspinnt sich auch eine sehr schöne Geschichte. Die habe ich auch noch nicht gelesen, aber die steht bei mir auch ganz weit oben in der Liste. Würdest du sagen, das lohnt sich?
Ja, es ist nach Criminal mein Lieblingswerk der beiden, weil es ja um dieses goldene Hollywood geht, die goldene Ära, die großen Filmstudios, die großen Stars, aber eben schon Post-Weinstein aus heutiger Sicht um die schmutzigen, sexistischen und skrupellosen Strukturen in dieser, in Anführungszeichen, Traumfabrik. Und das ist damit perfekter Hollywood-Noir, der das Hollywood der 40er mit der Sensibilität und dem Aufdeckungsvermögen der heutigen Zeit verbindet. Und weil du gerade gesagt hast, die Namen wurden geändert, ja, das stimmt, aber Clark Gable, der Schauspieler, und Dashiell Hammett, der Autor von Der Malteser Falke, die kommen unter klaren Namen als echte Nebenfiguren vor. Also die haben nicht nur einen Cameo-Auftritt, sondern die haben echt auch Dialog mit der Hauptfigur und so, was ich auch sehr cool finde.
Die Hollywood-Elite, die wird da auch direkt benannt, ne?
Ja, also es ist ein Traum von einem Hollywood-Noir-Comic, den kann man so nicht besser machen. Und deswegen The Fade Out nach Criminal meine Nummer 2 von den beiden.
Ihr merkt schon, die Liste an Tipps wird immer länger und wir hören noch nicht ganz auf, denn im Jahr 2016 erschien Kill or Be Killed und da habe ich gelesen, irgendjemand nannte das, das ist so, als würde sich Breaking Bad mit Death Wish treffen.
Ja, kommt ein bisschen hin. Also es geht halt um einen jungen Mann, einen Studenten, Dylan, der will sein Leben beenden, weil er depressiv ist. Er scheitert bei dem Versuch und dann sagt ihm ein Dämon, dass der Dämon ihn gerettet hat und dafür muss er dem Dämon jetzt einmal im Monat ein Menschenleben opfern. Und Dylan hat er eigentlich erst keinen Bock drauf, merkt dann aber, dass es echt ist, er muss, sonst stirbt er wieder, also sonst würde er sterben, was er jetzt nicht mehr will. Und dann zieht er halt los mit einer Kanone und hofft halt, dass er immer einen Mörder oder einen Mafiosi findet, der es sozusagen verdient hat. Das ist so ein bisschen das klassische Muster ja an solchen Sachen. Ist ein wahnsinnig palpiger, aber auch überraschend übernatürlicher Brubaker Philips. Wenn man denkt, dass sie vorher Criminal und The Fade ausgemacht haben, dann war das hier jetzt plötzlich mit diesem riesigen Dämon noch wesentlich fantastischer als Fatal. Und da zeigt sich auch wieder, dass sie mit ihrem Freifahrtschein dann wirklich einfach immer der Richtung gefolgt sind, auf der sie gerade Bock hatten oder wo sie gedacht haben, das wäre jetzt eine schöne Ergänzung, eine schöne Abzweigung zu unserem Criminal und dem klassischen Hollywood-Horror, Hollywood-Noir, jetzt machen wir so Fantasy-Horror. Und das war eben Kill or Be Killed. Ich muss wieder gestehen, als es in Einzelheftform rauskam, war ich gar nicht so begeistert, als ich es zuletzt mal am Stück gelesen habe. Also es gibt bei Splitter Hardcover-Sammelbände und es gibt auf Englisch inzwischen auch einen dicken Komplettband. Und den habe ich mir geholt und gelesen. Und da muss ich sagen, am Stück gelesen wieder, hat mich das richtig gut unterhalten. Es wird auch nie mein Lieblings-Brubaker sein, aber es ist wesentlich cooler und geschmeidiger und besser, als ich es in Erinnerung hatte. Und deswegen Kill or Be Killed, wenn ihr mehr so ein bisschen auf die übernatürlichen Stoffe steht, wäre es definitiv ein Blick wert.
Ich stand jedenfalls im Comicladen hier in Hamburg und hatte die Wahl zwischen Kill or Be Killed oder Reckless, das 2020 erschienen ist. Und habe mich dann, weil ich eben wusste, dass mir Criminal sehr gut gefallen hat, habe ich mich für Reckless entschieden.
Lass uns kurz einhaken, bitte. 2020, wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Ja? Und Comics hatten es da ein bisschen schwer am Anfang, weil diese monatliche Produktion und Auslieferungen in die Läden gehen, das konnte so nicht aufrechterhalten werden während der Lockdowns, auch in Amerika nicht so. Und Brubaker und Phillips hatten in den 2010ern, ich glaube es war 2016, mal eine Criminal-Novelle als dünnen Hardcover-Einzelband gemacht. My Heroes Always Have Been Junkies war eine Geschichte über eine junge Frau und einen jungen Mann, die sich in der Entzugsklinik finden, abhauen, türmen und dann eine kleine Verbrechensserie starten. Und da haben sie zum ersten Mal mit Hardcover-Einzelbänden gearbeitet. Und während der Pandemie, als sie überlegt haben, wie könnten wir von dieser gerade taumelnden monatlichen Heftserialisierung unserer Geschichten weg, haben sie sich dann entschieden, dass sie auf Hardcover-Einzelbände jetzt künftig komplett umsteigen. Und das Erste, was sie da dann gemacht haben, war 2020 der Hardcover-Einzelband Pulp, den du vorhin schon mal erwähnt hast, diese Mischung aus Krimi, Western und Nationalsozialismus in Amerika zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und dann haben sie 2020 während der Pandemie in dem neuen Format immer gleich ein Hardcover-Einzelband, so wie man auch einen Roman veröffentlichen würde, ohne dass vorher da 6 oder 12 Einzelhefte erscheinen, die dann in dem Sammelband zusammengefasst werden. Nein, jetzt machen sie eben komplett die Bände mit den Seiten 120, 150, 200, wie viel auch immer. Und da war dann eben Reckless besonders, denn da haben sie wirklich 2 Bände pro Jahr gemacht mit, ich glaube, 140, 150 Seiten. Und das war eben die, auch wieder inspiriert von den Pulp-Taschenbüchern von Brubakers Vaters, denn Ethan Reckless ist quasi so ein problemlösender Halbdetektiv, Halb-Action-Hero, Anti-Held, wie es sie in den Pulp-Taschenbüchern früher zuhauf gab.
Was mich da gefreut hat, ist, dass der Stil auch ein bisschen, das ist noch frecher, der ist noch ein bisschen bunter, das ist noch ein bisschen expressionistischer als Criminal. Ich hatte bei Kill or Be Killed gesagt, das ist so ein bisschen Death Wish meets Breaking Bad und hier hatte ich das Gefühl, Robert Redford meets halt eine Punkrockerin und die haben ihr Hauptquartier in einem Kino, weil sie ist Filmvorführerin, ja, helfen im Grunde Leuten, die Probleme haben und auch hier wird wieder die Geschichte dieses Ethan Reckless wird so langsam aufgedröselt, was eigentlich hinter ihm steckt. Und da steckt auch sehr, sehr viel Gesellschaftskritik drin. Das spielte im Los Angeles der frühen 80er Jahre. Das war die Zeit von Ronald Reagan. Das heißt, hier in dieser Reihe geht es eben auch darum, wie zum Beispiel FBI und CIA im Hintergrund gegen welche Gruppierungen gearbeitet haben. Also Bürgerrechtsbewegung spielen eine Rolle, Militär spielt eine Rolle, die Schwarzen spielen eine Rolle natürlich. Und das ist wird wunderbar verwoben mit eben wieder mit der Welt des Verbrechens und es entsteht eine sehr direkte, brutale Atmosphäre, die aber nichtsdestotrotz auch noch sowas melancholisch Schönes hat. Also wie gesagt, Ethan sieht aus wie Robert Redford.
Es ist der kalifornische Traum, der auf die Korruption und das Verbrechen der damaligen Ära trifft. Am persönlichsten ist sicherlich noch das Motiv, dass Ethan auch ein Surfer ist und Brubaker ist ja selber Surfer. Pulp wurde zum Beispiel davon inspiriert, dass Brubaker beim Surfen eine Nahtoderfahrung hatte 2019. Und ich glaube auch, das merkt man auch in Reckless, weil auch der Ethan Reckless eine Nahtoderfahrung bei einem Bombenattentat hatte und das ihn so aus der Bahn geworfen, aber auch zu einem anderen Menschen gemacht hat. Also da hat auch Brubaker wieder was Persönliches angezapft. Reckless hat bisher 5 Bände. Sie wollen immer mal weitermachen. Mal gucken, ob sie noch mal eine zweite Staffel machen. Was ich am interessantesten an Reckless finde, ist, dass der vorletzte Band, da ist Ethan quasi außerhalb der Stadt und seine Assistentin Anna, die Punkerin, wie du gerade sagst, muss alleine in den Hollywood Hills einen Geisterhausfall lösen. Bei so einer alten Schauspielerin mit so einer verfluchten Villa über der Stadt. Und das ist fast der sympathischste Band dieser Serie, auch wenn ich die mit Ethan genauso mag. Aber ich fand es überraschend, dass das funktioniert hat, dass sie in einer Serie die Hauptfigur einmal aus dem Band komplett rausnehmen und der vermeintlichen Nebenfigur quasi den Fahrersitz überlassen und der Band dann fast der stärkste dieser Serie ist. Das fand ich zum Schmunzeln.
Also das hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und das könnte ich mir, da sind wir wieder bei einer Verfilmung ebenfalls als TV-Serie vorstellen. Aber die können ja auch nicht alles. Da draußen ausgestrahlt wird, irgendwie verantworten.
Das stimmt.
Ja, so nähern wir uns langsam dem Ende.
Ja, wir haben noch ein paar Einzelbände und eine Serie. Wenn wir uns 5 Minuten Überlänge gönnen, kriegen wir die wahrscheinlich hin und wir lassen dann dafür heute die Tipps weg, weil ihr genug Lesestoff auf dem Stapel und der Liste habt. Wollen wir es noch abarbeiten bis zum Schluss?
Wir hatten ja Pulp schon erwähnt, das erschien 2021. Da findet ihr auf Spielvertiefung auch eine ganz kleine Vorstellung. Das hat mir auch richtig gefallen. Das Besondere daran ist, dass es halt wirklich in sich abgeschlossen ist. Das ist eine Einzelgeschichte, das ist keine Reihe.
Wäre auch eine wunderbare Einstiegsdroge und ein wunderbarer Band zum Einstieg, finde ich auch. Ja.
Falls ihr so ein bisschen schnuppern wollt am Stil und an den Stories, da bietet sich Pulp an und direkt danach Criminal.
Genau, oder The Fade Out. Ja, und chronologisch weiter ging es dann 2023 mit Night Fever. Der setzt im Europa der 70er ein. Und der hat einerseits so die luftige Leichtigkeit von eben einem Sommerurlaub in Frankreich, aber andererseits auch so die schwitzige Schwere von einem Fiebertraum. Es geht halt um einen Literaturagenten, der auf so ein Literaturfestival, auf eine Buchmesse geht und da dann in so eine kriminelle Handlung verstrickt wird, wie es bei Brubaker und Phillips eben immer so ist. Und diese Handlung von Night Fever, die changiert dann sehr schön zwischen Krimi, Surrealismus und auch wieder ein bisschen Fantastik. Und das tun dann auch wieder Sean Phillips und sein Sohn mit den Farben wieder widerspiegeln. Sehr expressionistisch, sehr grell, wie du vorhin gesagt hast. Und dieses Werk ist ja auch vom Schaffen von Drive-Regisseur Nicholas Winding Refn inspiriert. Und mit dem hat Brubaker ja die Fernsehserie für Prime Too Old to Die Young umgesetzt, die auch sehr noir-mäßig wieder war. Und das ist alles so in diesem Band Night Fever eingeflossen. Und im selben Jahr, Ende 23, haben sie noch einen Einzelband gemacht. Und ich weiß, ich und auch Jörg haben jetzt beide schon oft gesagt, also den müsst ihr euch holen, wenn ihr einsteigen wollt. Und den und Where the Body Was, also wo die Leiche war, wo die Leiche abgeblieben ist, noch nicht auf Deutsch erschienen. Das ist ein Standalone-Krimi. Und den kann ich euch auch nur empfehlen, denn also der handelt davon, dass Mitte der 80er in so einem beschaulichen südkalifornischen Vorstadtviertel, da kollidieren verschiedene Leben. So ein Möchtegern-Cop, der sich mit einer Dienstmarke von seinem Vater als Polizist ausgibt, eine untreue Frau von einem bösen Psychiater, ein Superhelden-Fangirl mit Migrationshintergrund, ein obdachloser Veteran und ein junges Junkie-Pärchen, das in dieser Gegend Einbrüche verübt. Und das kollidiert dann mit dieser titelgebenden Leiche, die einfach plötzlich auf dem Bürgersteig mal liegt. Und das ist eine ganz grandiose Mischung aus Noir und True Crime, denn Brubaker erzählt es wahnsinnig ambitioniert, eben immer so ein bisschen wie so ein True Crime-Format, dass die Figuren dann, wenn sie älter sind, rückblickend in diese Zeit gucken und es selber kommentieren, wie sie als Kind oder so in dieser Geschichte waren. Also es für ein Krimi, das Format True Crime ist es natürlich sehr etabliert, auch durch die Podcasts und so und im Fernsehen, diese Streaming True-Crime-Serien, aber im Comic sieht man es gar nicht so oft. Und dieses True-Crime-Element in eine normale Noir-Krimi-Handlung einzubauen, das fand ich spektakulär gut. Und es ist für mich auch echt ein Comic-Meisterstück. Und dass die beiden, Brubaker und Phillips, da nach 25 Jahren nochmal so ein Einzelband-Brett rausgehaut haben, so als Hallo, wir können immer noch einen drauflegen. Das fand ich sehr erstaunlich. Und Where the Body Was ist echt ein kriminell guter Comic von zwei der besten, die wir einfach haben.
Das ist doch mal noch ein richtig, richtig schöner Tipp. Und man erkennt daran ja auch, dass dieser Freifahrtschein nicht etwa dafür gesorgt hat, dass das Ganze jetzt irgendwie zerfasert und verwässert, sondern die haben so einen reichhaltigen Schatz an Geschichten tragen irgendwie in sich, dass man immer damit rechnen muss, dass da wieder so ein absolutes Highlight dabei ist, selbst wenn es sich in Anführungsstrichen nur um Einzelband handelt, obwohl ich da auch ein großer Freund von bin.
Total, ich auch. Es wäre immer auch schön, wenn jemand jetzt sagt, oh, Criminal, das sind wie viel 100 Seiten oder Bände oder Moneten, ist mir zu viel. Dann ist so ein Einzelband zum Reinschnuppern ja auch wieder sehr schön und ich könnte auch damit leben, wenn sie nur noch Einzelbände machen würden. Auch, obwohl, ja, 2024, Houses of the Unholy, ihr neuester Einzelband, geht um die Satanskultmanie in den 80ern, also die Satanic Panic, die Brubaker ja auch live erlebt hat und die Konsequenzen dieses Denunzierens aufgrund von vermeintlicher Satansanbetung in Familien oder bei Jugendlichen. Das muss ich sagen, ist eine ihrer schwächsten Bände, also aus meiner Sicht. Der überzeugt dramaturgisch, finde ich, nicht so. Er stolpert dann sogar noch über einen großen Turn in der eigenen Story und er landet auch nicht gut. Was cool ist, ist, dass sie diese Satanic Panic mit Klimawandel und so anderen Sachen, die aktuell sind, kombinieren. Zeichnerisch ist er auch auf ganz hohem Niveau. Aber für die beiden hat man halt eine sehr, sehr hohe Messlatte. Und da, finde ich, hat dieses Houses of the Unholy das letztes Jahr nicht erreicht. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, dass der Band davor war eben Werde Body Wars, den ich als einen der besten Comics der beiden sehe. Und der nächste war dann eher so ein bisschen die Gurke. Hat mir aber auch gezeigt, dass man zum einen verwöhnt ist, was die beiden angeht, Brubaker und Phillips, aber eben auch, dass man trotz aller Fanboy-Manie, dass man die beiden auf den Podest stellt, noch sagen kann, okay, ich mag euch, ihr seid die Besten, aber der war jetzt nix. Zumindest für mich. Gibt natürlich vielleicht auch Leute, die sagen, der ist super, ist ja auch okay. Ja, ist ja auch immer Geschmacksfrage.
Und tatsächlich hat mir mein Comic-Händler in Hamburg auch davon abgeraten, Houses of the Unholy mitzunehmen. Es ist natürlich so, ich nehme natürlich nicht 5, 6 Comics mit, sondern vielleicht 2 oder so. Da habe ich mich auch für was anderes entschieden, für Reckless einen weiteren Teil, weil er auch ähnlich wie du meinte, dass das erzählerisch halt nicht ganz so stark ist, wie das, was man von den beiden sonst so kennt.
Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich noch einen Titel auf der Liste und den hat Brubaker zusammen mit dem spanischen Ausnahmezeichner Marcos Martin umgesetzt. Das ist Friday. Damit hat er sich einen großen Traum erfüllt, Ed Brubaker, denn er wollte immer mal so, also in der englischsprachigen Literatur gibt es ja viele Teenage-Detektive, die Hardy Boys, Nancy Drew, und er wollte immer eine Geschichte machen über die, wenn die schon ein Stück weit erwachsen sind, wenn sie quasi den nächsten Entwicklungsschritt in ihrem Leben machen, aufs College gehen und eigentlich ihren Jugenddetektivschuhen so ein bisschen entwachsen. Und Friday Fitzgerald, die Hauptfigur von Friday, die war eben immer der Sidekick von so einem jungen Pseudo-Sherlock Holmes in New England. Und als sie in den Ferien, in Weihnachtsferien von der Uni nach Hause zurückkommt, wird sie halt gleich wieder in den Fall von ihrem Kumpel Lancelot verstrickt, weil der halt nie erwachsen geworden ist sozusagen. Aber der Fall hat aber auch so Lovecraft-mäßig wieder mit übernatürlichen Wesen zu tun. Sogar Zeitreisen kommen drin vor. Marcos Martin fängt da irgendwie so eine Stimmung zeichnerisch zwischen H.P. Lovecraft und Edward Gorey ein. Und also Der Band, die Serie ist ein absoluter Hingucker und Brubaker mal ganz anders und trotzdem wieder Brubaker typisch mit dem Krimi, mit dem Übernatürlichen. Ja, und dann diese ganz bunten Zeichnungen von dem Spanier Martin, der Spider-Man, Daredevil, The Private Eye mit Brian K. Vaughan gemacht hat, dem Saga-Autor. Und das ist eine ganz coole Mischung. Es gibt 3 englische Sammelbände, dünne im Pocket-Format. Und jetzt auf Weihnachten erscheint auf Englisch noch ein Hardcover-Komplettband. Und wenn ihr Brubaker abseits der Superhelden und abseits der Berufsverbrecher mal ganz anders erleben wollt, dann würde ich sagen, holt euch Friday. Das ist aber auch noch cool, denn es ist ursprünglich im Verlag Panel Syndicate erschienen. Das ist der Eigenverlag von eben Marcos Martin und Brian K. Vaughan. Da kannst du dir die Comics als CBR-Datei oder als PDF downloaden und du zahlst so viel du willst oder kannst. Per PayPal oder Kreditkarte. Digital. Oder eben jetzt dann die Print-Sammelbände. Und Friday war für mich Anfang der 2020er damit Abstand beste Comic, der erschienen ist, und hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, dass er wieder mal von Ed Brubaker geschrieben war.
Als ich dieses Gespräch so ein bisschen konzipiert hatte, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist die Überschrift die Comic-Welten von Ed Brubaker ein bisschen zu viel, zu hoch, aber ich würde sagen, nach diesem Gespräch nein. Man kann wirklich davon sprechen, dass er sich zusammen mit vielen talentierten Zeichnern, ich habe mich jetzt ein bisschen konzentriert auf Sean Phillips, du hast einige andere genannt, die man da auch nicht vergessen darf, dass es einfach hinbekommen hat, mehrere total interessante, kreative, erzählerisch dichte Universen zu erschaffen.
Ne? Ja, und man weiß immer, was man kriegt, ohne zu wissen, was man kriegt, falls das Sinn ergibt. Ihr wisst immer, ihr kriegt einen Krimi, aber ihr wisst nie, spielt er im alten Hollywood, spielt er in der Gegenwart, spielt er im Kalifornien der 80er, spielt er im New England der 90er. das ist ja auch das Schöne. Jetzt das nächste Werk der beiden ist im September, wahrscheinlich eben parallel zum Start der Serienadaption auf Amazon. The Knives, A Criminal Story, ist seit Jahren der erste neue Criminal-Band von Brubaker und Phillips, der, glaube ich, 200 Seiten gleich hat. Also Weihnachten ist dieses Jahr eher, Freunde.
Das steht bei mir auch ganz oben auf dem Wunschzettel. Ich robbe mich ja immer langsam ran an diese Serien und wenn es dann Klick macht, dann bleibe ich auch dran und lese sie bis zum Ende. Und wie wir jetzt innerhalb dieses Gesprächs rausgefunden haben, ist das auch aus erzählischer Sicht teilweise wichtig, gerade bei Brubaker, weil er so viele Kleinigkeiten miteinander verbindet im Storytelling, was ich klasse finde. Also ich würde sagen, wir haben so einigermaßen abgebildet, was der Mann zusammen mit all seinen talentierten Zeichnern erschaffen hat.
Ja, wir könnten ja nochmal so herausarbeiten, zum Abschluss als Fazit für eure viel zu lange Einkaufsliste. Wenn ihr auf Superhelden steht, dann sind Captain America, Daredevil und Catwoman eigentlich so die besten Picks aus Brubakers Schaffen. Wenn ihr auf Krimis steht und Polizeikrimis, dann ist es definitiv Gotham Central. Und wenn ihr auf Noir- und Hard-Boiled-Krimis steht, dann ist es natürlich Criminal, Where the Body Was, Pulp und The Fade Out. Und wenn ihr so ein bisschen die Exoten wollt, dann Sleeper durch diese Superhelden-Geheimagenten-Mischung oder eben Friday durch diese Jungdetektive werden im übernatürlichen Umfeld erwachsen. Das ist dann jetzt so die Picklist mit den oberen Top-10-Werken von Ed Brubaker.
Und bevor ich jetzt noch damit anfange, Reckless hinzuzufügen, sage ich ganz einfach, viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß beim Lesen und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.